ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski. Abgestraft und abgewatscht, so ist Raed Saleh am Wochenende aus dem Mitgliederentscheid über den Landesvorsitz seiner Partei gegangen. Der amtierende Landesvorsitzende der Berliner SPD hat im Duo mit der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann so wenig Stimmen bekommen, dass sie jetzt beide aus dem weiteren Verfahren ausscheiden. In der ersten Runde lag das Duo mit Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel überraschend deutlich vorn. Unser Landesreporter Jan Menzel über das Wahlbeben und die Folgen.
Sie sind jetzt die Favoriten. Nicola Böcker-Giannini, die ehemalige Sportstaatssekretärin, und Martin Hiekel, der baumlange Bezirksbürgermeister aus Neukölln, auch wenn sie natürlich nicht in die Zukunft blicken können.
Wir sind nicht Nostradamus. Das heißt aber, natürlich wissen wir nicht, wie die Partei abstimmt, aber wir sehen, dass die erste Runde durchaus für uns sehr großen Rückenwind gegeben hat und darum gehen wir sehr zuversichtlich in die zweite Runde.
Sie haben fast die Hälfte der Stimmen bekommen, ein Überraschungserfolg, ein politisches Erdbeben in der Berliner SPD, das Folgen haben könnte. Schon über das Wochenende wurde in den Zirkeln und Foren der Partei diskutiert, ob nach diesem Ergebnis beim Mitgliederentscheid auch Konsequenzen an der Spitze der Fraktion folgen müssen. Dort hat Raed Saleh als Vorsitzender bisher alleine das Sagen. Das müsste aber nicht so bleiben, sagt Nicola Böcker-Giannini, die vielleicht bald neue Parteivorsitzende.
Wenn Sie mich als Frau fragen, dann würde ich einfach mal sagen, kämpfe ich schon sehr lange in der Partei dafür, dass es Gleichstellung gibt und kämpfe schon sehr lange dafür, dass es auch Doppelspitzen gibt und kann deswegen sagen, es würde mich natürlich grundsätzlich freuen, wenn es in der Fraktion auch eine gäbe.
Angemessen fände sie das auch, schiebt Böcker-Giannini noch hinterher, damit es keinen Zweifel gibt. In der Abgeordnetenhausfraktion will sonst aber niemand öffentlich vorpreschen. Ein sicheres Indiz, dass intern ordentlich diskutiert wird, aber noch nicht abschließend klar ist, in welche Richtung die Reise für die Fraktion geht. In der Partei wiederum steht nun die Stichwahl an. Die Entscheidung zwischen Böcker-Giannini und Hiekel auf der einen und dem Team der beiden Parteilinken Kia Niromand und Jana Bertels auf der anderen Seite.
Ich denke, wir haben auch sehr, sehr gute Chancen, was daran liegt, dass ja noch Luft nach oben ist hinsichtlich der Beteiligung. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass zwei linke Teams auch um Stimmen miteinander konkurriert haben und das ja jetzt nicht mehr der Fall sein wird.
Es geht um die Frage, wer kann glaubhaft vermitteln, dass man diese Partei wieder einen kann.
Rechts oder links, das wird die spannende Frage in den nächsten Wochen beim Duell um den Landesvorsitz der Berliner SPD sein. Die Frage nach dem personellen Neuanfang, zumindest in der Partei, ist dagegen schon entschieden.
Das ist die Einschätzung unseres Landesreporters Jan Menzel. Und am 25. Mai soll dann das neue Parteivorsitz-Duo gewählt werden. Was tun gegen den Lehrermangel? Diese Frage muss immer wieder neu gestellt und beantwortet werden. In Brandenburg will man jetzt ältere Lehrkräfte länger im Beruf halten. Wie das funktionieren soll, darüber berichtet Amelie Ernst aus unserer landespolitischen Redaktion.
Monatlich 700 Euro zusätzlich im ersten Extraschuljahr, 800 Euro im zweiten und 900 Euro kriegen alle älteren Lehrerinnen und Lehrer, die sogar 3 Extrajahre oder mehr leisten wollen. Und die, die eigentlich schon die Regelaltersgrenze von 66 Jahren erreicht haben. Denn der Bedarf ist groß, sagt Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg. Etwa 15% aller Unterrichtsstunden müssen derzeit vertreten werden oder fallen ganz aus.
Jede Stunde hilft. Jede Person, die weiterarbeitet, jede Person, die mit einer halben Stelle beispielsweise weiterarbeitet, mindert den Einstellungsbedarf, der ja Umfänge angenommen hat, die es uns sehr schwer machen, alle Stellen immer und immer zum Schuljahresbeginn zu besetzen. Deswegen halte ich das auch für eine sehr gelungene und sehr attraktive Maßnahme, ein attraktives Angebot.
Etwa 1200 Brandenburger Lehrerinnen und Lehrer erreichen derzeit pro Jahr das 63. Lebensjahr. Viele von ihnen könnten dann, wenn auch mit finanziellen Abschlägen, in den Vorruhestand gehen, weil sie schon 40 Jahre oder mehr im Schuldienst sind. Ein erhebliches Potenzial.
Jeder und jede, die sich bereit erklärt, ein Jahr dran zu hängen oder ein halbes Jahr dran zu hängen und Stunden zu geben oder Seiteneinsteiger oder Referendare auszubilden oder. Jeder und jede hilft damit den Kolleginnen und Kollegen und damit den Schülerinnen und Schülern.
Freiberg denkt dabei nicht nur an Vorruheständler, sondern auch an etwa 3500 ehemalige Lehrkräfte, die gerade in den Ruhestand gewechselt sind. Derzeit arbeiten gerade mal 2 von 10 Brandenburger Lehrerinnen und Lehrern bis zur Regelaltersgrenze von 66 Jahren. Auch die Gewerkschaften begrüßen das neue Angebot. Wichtig sei allerdings, dass weiter an Entlastungen für alle Lehrkräfte gearbeitet werde. Günter Fuchs von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft drängt auf mehr Verwaltungsmitarbeiter und Sozialpädagogen an den Schulen. Gelten soll das neue Angebot für ältere Lehrkräfte ab dem 1. August, also zum neuen Schuljahr.
Bleibt abzuwarten, wer das Angebot nutzen wird. Im sogenannten Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Aber der Maßregelvollzug sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen. In Berlin hat Ende der vergangenen Woche der ärztliche Leiter gekündigt aus Protest, so wie es aussieht. RBB24-Reporterin Helena Dehler berichtet.
Das Krankenhaus des Maßregelvollzuges ist überbelegt. Die Situation sehr belastend, sowohl für Personal als auch für Patientinnen und Patienten. Der Leiter Sven Reiners schmeißt hin, er könne das nicht mehr verantworten.
Das Haus ist überlastet, es ist überbelegt, die Unterbringung einzelner Patienten ist menschenunwürdig und Grundrechte sind aus meiner Sicht nicht mehr gefährdet, sondern nicht mehr gegeben. Und ich kann nicht verantworten mehr mit meinem Gewissen, dass es ein Risiko ist, dass gefährliche Straftäter freikommen.
Eine Gefahr für die Bevölkerung wäre das. Das sagt auch der Präsident der Ärztekammer Berlin, Peter Bobbert.
Hierfür trägt die Politik Verantwortung, weil sie seit Jahren nichts tut. Und an der Spitze der Verantwortlichkeit steht der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Aber am Ende ist es auch eine Frage für die Sicherheit von uns allen. Funktioniert dieses Krankenhaus nicht, dann ist die Sicherheit dieser Stadt, dann ist die Sicherheit für jede Bürgerin und für jeden Bürger in Gefahr.
Wegen Überfüllung mussten in über 20 Fällen bereits gefährliche Straftäter abgewiesen und auf freien Fuß gesetzt werden. Andere abgewiesene Straftäter würden stattdessen im Regelvollzug untergebracht, so die Staatssekretärin Ellen Hausdörfer.
Hier gibt es mit Absprache mit der Justizverwaltung durchaus die Diskussion, dass natürlich in Moabit als auch im Plötzensee eine kurzfristige vorübergehende Unterbringung in Abwägung der Einschätzung der Gesundheitsgefährdung getroffen wird, sodass dies in kurzfristigen temporären Fällen sehr wohl möglich ist.
Der Personal- und Platzmangel ist schon lange bekannt. 70 neue Stellen wurden mit dem letzten Haushalt neu geschaffen. 15 wurden zu Ende März schon besetzt. Und dann gibt es da noch andere Gebäude, die in Frage kommen für die zukünftige Unterbringung. Über 50 Millionen Euro sind für die Sanierung eines historischen Erweiterungsbaus vorgesehen. Nur kommt das Projekt nicht voran. Eine Notlösung in der ehemaligen Jugendarrestanstalt in Lichtenrade war für dieses Jahr versprochen und wird wohl wegen Sanierungsstau nicht vor dem nächsten kommen. Die Situation soll sich verbessern, aber
das passiert nicht so schnell, wie ich und auch die Senatoren sich das selber wünschen würden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da jetzt vor allem regelmäßig draufschauen.
Sagt Staatssekretärin Ellen Hausdörfer. Und nun muss auch noch ein neuer Chefarzt gesucht werden für den bisherigen Sven Reiners, der aus Gewissensgründen gekündigt hat.
Das sind also die Reaktionen aus dem Senat auf diese Kündigung. Es ist wieder ein Geldautomat gesprengt worden, diesmal in Berlin-Zehlendorf. Kurz nach 3 am Montagmorgen gab es eine Explosion in einer Bankfiliale in der Kleeallee. 2 Tatverdächtige konnten auf Motorrollern fliehen, so haben es Augenzeugen berichtet. Unser Reporter Stefan Oschwart über das Aufräumen danach.
Polizei und Techniker kehren die Glasscherben von der Straße zusammen. Ganze Frontscheiben der Santander-Filiale sind durch die Druckwelle auf den Bürgersteig gedrückt worden. Auch im Innern der Bankfiliale ein Bild der Verwüstung, beschreibt dieser Wachmann.
Überall Glassplitter, die Deckenplatten sind alle runter, also ist schon ganz schön verwüstet in der Bank. Sieht schon schlimm aus. Und bis zur 2. Etage hoch hat auch die Deckenplatten durch die Druckwelle auch ein bisschen runtergeholt. Ist schon ganz schön verwüstet.
Schaulustige beobachten in der kleinen Passage zwischen Supermarkt und American Café am Vormittag, wie Polizeitechniker und Statiker die Stelle untersuchen. Ferdinand Helmer nimmt den Vorfall mit Galgenhumor.
Es ist scheinbar die neue Art, Geld abzuheben. Das muss also rabiat und ganz, ganz schnell irgendwie abgelaufen sein. Das muss Minutensache gewesen sein, denn anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Für die Banken sind Automatensprengungen ein teures Problem, denn zwischen 200.000 und 500.000 Euro liegen in so einem Automaten, wenn er voll ist. Die Schäden wollte die Polizei nicht beziffern. Sprengstoffexperten haben bereits herausgefunden, mit einem Feststoff wurde der Geldautomat gesprengt, nicht mit einem Gas-Luft-Gemisch. Um kurz nach 3 Uhr in der Nacht ist Karin Franzmeier, die eine Straßenecke weiter wohnt, wach geworden von der Explosion.
Ich bin aufgeschreckt, weil ein Knall war. Bin in den Wintergarten gegangen, habe geguckt, ob ich rundum was sah. Ich sah nichts und bin wieder schlafen gegangen.
Ein Zeuge hat laut Polizei beobachtet, wie zwei Täter mit Motorrollern den Tatort dann verlassen haben. Die Polizei ruft dazu auf, wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte bei den Ermittlern melden. Durch die Explosion ging auch die Sprinkleranlage in der Tiefgarage an. Das Schuhgeschäft neben der Bank hat heute zu. Christian Haag hat von all dem nichts mitbekommen. Der Teltor ist Kunde der Bank.
Ich muss erst mal zusehen, ob meine Überweisungsträger, ich komme aus Teltow. Das ist die Bank, wo ich registriert bin. Ja, mal sehen, wer mir die Dinger abnimmt.
Ja, heute wird es schwierig.
Ja, aber es sind da bestimmt Mitarbeiter, die da weiter oben arbeiten. Nee, ach, das ist alles ein Murks.
Die Diebe haben übrigens Geld zurückgelassen. Polizeibeamte klaubten Geldbündel aus dem völlig verwüsteten Vorraum der Bank. Erst letzte Woche hatten Diebe am Virchow-Klinikum einen Geldautomaten gesprengt. Im letzten Jahr waren es laut Polizei 24 gesprengte Geldautomaten. 11-mal konnten die Diebe auch Geld mitnehmen.
Und diesmal hat es eine Bankfiliale in Berlin-Zehlendorf erwischt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD Audiothek.